Liebe Anwesenden hier im Raum, liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, liebe Freunde an den Geräten zu Hause, ich grüße euch meinerseits ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, es ist wunderbar zu beobachten, wie Gott durch seinen Geist Dinge vorbereitet. Ich bin wirklich dankbar für die Geschichte, die Kindergeschichte, die wir gerade gehört haben, denn sie schildert ein wenig so das, wie die Situation damals war und dass wie es im Volke Israel zuging. Und wir möchten mit euch heute auch wieder zurück in das Alte Testament eintauchen, und zwar in die Zeit des kleinen Propheten, in die Zeit, wo das Buch Amos geschrieben wurde. Ein alttestamentlicher Poet, ein Dichter, ein Landwirt, ein Agrartechniker, lebt in einem kleinen Ort namens Tekoa, circa 14 Kilometer entfernt oder südlicher von Jerusalem. Sein Name ist Amos, stammt vom Namen Amasia her und bedeutet dort etwa Jahwe trägt dich oder der Tragende, der Beladene. Es sind circa 150 Jahre seit der Teilung Israels in das Südreich Juda und das Nordreich Israel vergangen. Es herrschte gerade der König und Heeresführer Jerobeam II., der durch seine Feldzüge sehr viel Land gewonnen hat und sehr große Reichtümer angehäuft hat. Seine Siege haben ihn nicht nur reich gemacht, sondern auch träge und gleichgültig oder unaufmerksam gemacht zu dem, was im Volk und im Lande so passierte. Die Gottlosigkeit in Juda, in Israel und um Israel herum spitzte sich immer mehr zu. Und zwar so weit, dass Gott die Notbremse gezogen hat und hat gesagt, so nicht weiter. Gott beruft den Amos zum Propheten, um sein Gericht den Völkern um Juda und Israel und an Juda und Israel selbst auszusprechen. Und das, was Gott Amos sagt, das fasst Amos zusammen in Gedichten, in Liedern und stellt ein Buch zusammen, das Buch Amos. Das Buch Amos erklärt uns heute sehr deutlich an der Geschichte und an dem Schicksal der Völker und dem Volk Israel selbst, was Gottes Gericht und Gottes Gnade sind und wie die, in welcher Beziehung diese Dinge zueinander stehen. Gott macht unmissverständlich deutlich, dass die Anbetung Gottes immer zu Recht, Gerechtigkeit und Nächstenliebe führt, ganz unabhängig von den sozialen Unterschieden der Menschen. In der ersten Predigt zu diesem Buch, vielleicht kann sich einer der andere daran noch erinnern, haben wir mit euch über die Gerichte Gottes, die im ersten Teil dieses Buches enthalten sind, im ersten und zweiten Kapitel gesprochen. Da ging es darum, dass Gott die Gerichte gegen die Völker, die Israel und Juda bedrängt und misshandelt haben, ausgesprochen hat. Einmal gegen die Syrer, gegen Damaskus, gegen die Philister, gegen die Bewohner von Tyros, gegen die Edomiter, gegen die Moabiter. Und am Ende dieses ersten Abschnittes spricht Gott auch direkt zu Juda und Israel. Heute möchten wir uns gemeinsam den zweiten Abschnitt dieses Buches anschauen, die Kapitel 3 bis 6, und damit uns ein wenig beschäftigen. Und hier geht es heute um die Botschaft Gottes an Israel und an die Vorstehenden oder die Anführer Israels, die Gott durch Amos ausspricht. Es sind hier vier Gedanken, die ich, wie Ulrich Pazani sagen würde, unterstreichen möchte oder zusammenfassen möchte. Das erste, die große Berufung hat große Verantwortung und große Konsequenzen. Das ist der erste Gedanke. Der zweite, Heuchelei oder geistliche Heuchelei, finden wir auch in diesem Abschnitt. Und was ist das? Der dritte Gedanke, das ist zusammengefasst zu einem Lied, zu einem Klagelied des Propheten Amos. möchten wir da kurz hineinschauen. Und den vierten, letzten Gedanken, da geht es um das Gericht Gottes, welches über Israel gesprochen wird von Gott. Also das Erste, was Gott durch Amos hier sagt, ist eine Art Erklärung, was Berufung, Verantwortung und Konsequenz bedeutet. Und das anhand vom oder am Beispiel des seines Volkes, des Volkes Israel. Wir lesen im Amos 3 am Anfang, steht Folgendes: Höret, was der Herr mit euch redet, ihr Kinder Israel, mit allen Geschlechtern, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf der Erde habe ich alleine dich erkannt. Darum will ich auch euch heimsuchen in all eurer Missetat. Die Berufung zum Volk Gottes hatte eine sehr große Bedeutung für das Volk und begann nicht da bei Amos oder kurz davor, sondern 2000 Jahre vor Christus mit der Berufung des Stammvaters Abraham. Und zum Ersten war seine Berufung oder die Berufung des Abraham wirklich ein Wunder. Denn Abraham und seine Frau Sarah, sie konnten keine Kinder bekommen. Und in einem Alter, wo es rein physisch, körperlich nicht mehr möglich war, Kinder zu bekommen, verspricht Gott ihnen, ihr werdet einen Nachkommen haben, einen Sohn bekommen. Und Gott schenkt es ihnen. Zweitens, Gott gibt Abraham drei ewige, bedeutsame und heilsgeschichtliche Verheißungen. Zum Ersten verspricht Gott Abraham in seinem und seinem Nachkommen, das Land Kanaan zum ewigen Besitz zu geben. Zum Zweiten, er verspricht aus ihm das Volk der Israeliten und daraus den Segensbringer für alle Völker, den Jesus Christus, kommen zu lassen. Und drittens, Gott verspricht Abraham und seinen Nachkommen eine Vorrangstellung vor allen anderen Völkern der Erde, das sich später durch den Bundesschluss am Berg Sinai bestätigte. Diese Berufung und Vorrangstellung, die Gott seinem Volk jetzt gewährt, hat Gott an eine Bedingung geknüpft. Er legt dem Volk auch quasi eine Verantwortung auf und sagt, das eine müsstet ihr halten, den Bund zwischen, den wir miteinander geschlossen haben. Oder dem Gesetz Gottes treu zu bleiben. Das war das eine, was das Volk wirklich leben sollte. Weiter lesen wir in diesem Abschnitt. Da erklärt der Prophet Amos seine Berufung. Er versucht dem Volk, den Israeliten, zu denen er gesprochen hat, es zu erklären, dass nicht er, sondern Gott durch ihn zu dem Volk redet. Und er erklärt seine Berufung anhand von einigen Beispielen, macht es bildlich deutlich. Er spricht zum Beispiel über Wandersgesellen. Wandersgesellen sind zwei Leute, die miteinander einen Weg gemeinsam gehen wollen. Und er sagt, die Wandersgesellen, die können nur dann zusammengehen, wenn sie untereinander sich einig werden. Zum Zweiten spricht er über einen Löwen. Er sagt, ein Löwe, der brüllt nur dann, wenn er eine Beute fängt oder wenn er gerade eine Beute gefangen hat. Das nächste Beispiel oder das nächste Bild, was er gebraucht, da geht es um ein Vogelnetz oder ein Netz, womit man Vögel fängt. Er sagt, einen Vogel kann man nur dann fangen, wenn du ein Netz hast, ansonsten fängst du den Vogel nicht. Es muss also etwas da sein, was dazu gebraucht werden kann, um den Vogel zu fangen. Dann spricht er über die Posaune und zu der Zeit wusste das Volk, wenn eine Posaune in der Stadt erschallte, dann war das ein Zeichen. Dann musste man sich sammeln oder es war Gefahr da, wurde Gefahr angekündigt und die Leute, die bekamen richtig Angst, wenn sie die Posaune gehört haben. Dieses Bild benutzt der Amos hier auch, um seine Berufung klarzumachen. Zuletzt sagt er in Amos 3, Verse 7 und 8, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht weissagen, sagt er. Die andere Übersetzung spricht, wer sollte nicht Prophet werden? Er erklärt es, dass wenn Gott beruft, wenn Gott jemanden wirklich wenn Gott redet und zum Volk reden möchte und jemanden beruft, dann kann der Prophet nicht schweigen, dann muss er reden. Weiter kündigt Amos die Konsequenz für das Verhalten und Ausleben der Verantwortung, die Israel in dem Moment hatte vor Gott, an. Anstatt sich auf die Gebote Gottes zu orientieren und die Gebote zu halten und dem Gesetz Gottes treu zu bleiben, passierte was ganz anderes in Israel. Und Gott sagt, sammelt euch mal auf den Berg um Samaria und schaut mal, welches, wie er das hier ausdrückt, Zettergeschrei und Unrecht da geschieht. Sie achten kein Recht, sagt Gott durch Amos. Das Recht, was im Gesetz Gottes so wichtig ist und so oft erwähnt wird, was die Menschen halten sollen, das verschwand hier. Das haben die Juden und die Israeliten haben das nicht mehr geachtet. Es gab kein Recht mehr. Sie sammeln Schätze von Frevel und Raub in ihren Palästen. Durch unlautere Geschäfte erbeutete oder irgendwelche Züge oder irgendwelche Machenschaften erbeutete Güter sammeln sie in ihren Palästen. Das war wieder dem, was Gott gelehrt hat, durch seine Gesetze, durch dem, was er zum Volk gesagt hat. Die Konsequenz ist das Gericht über Samaria, Amos 3, Vers 11. Darum spricht Gott der Herr, man wird dieses Land ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterreißen und deine Häuser plündern. Ihr Lieben, wenn wir die Berufung des Volkes, die Berufung des Propheten uns anschauen, ich denke, es ist wichtig für uns als Anwendung auch zu verstehen, dass die Berufung, die jeder Gläubiger und jedes Kind Gottes von Gott gehört hat und erlebt hat, die Erwählung der Gemeinde Jesu und das Hinzutun eines Menschen zur Gemeinde, eine persönliche Berufung eines gläubigen Menschen durch die Wiedergeburt, für uns heute eine ähnlich große Bedeutung hat. Es ist wichtig, dass wir diesen Gedanken festhalten. Wir sind heute genauso wie das Volk Israel damals, genauso wie Gott die Propheten berufen hat in seinen Dienst, so sind wir heute, die gläubigen Menschen, die Gemeinde Jesu Christi, berufen zu einer bestimmten Verantwortung, herausgerufen, gerettet aus dem Meer der Sünde, aus dem gesamten Bevölkerung. Ewiges Leben als feste Zusage Gottes ist uns versprochen. Das bedeutet die Berufung heute. Das ist etwas Herrliches, was wir erleben dürfen. Nicht mehr unter der Macht der Sünde leben zu müssen, frei sein von Sünde und Abhängigkeiten, das ist Berufung Gottes. Das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Der Heilige Geist, der uns versiegelt am Tag der Bekehrung, der Wiedergeburt, drängt alles aus unserem Herzen hinaus, was Gott nicht ehrt. Vorausgesetzt, das ist sehr wichtig, wir geben dem Geist Gottes Raum in unserem Herzen und wir betrüben den Heiligen Geist nicht. Denn wenn ein gläubiger Mensch den Heiligen Geist in sich betrübt, dann weicht er, sagt die Schrift. Glückliches, erfülltes Leben durch die Gemeinschaften in Jesus Christus, die wir Gläubigen untereinander haben. Ich könnte so viele Beispiele erzählen, wo man erfüllt, wo man glücklich gewesen ist und wo man diese Gemeinschaften wirklich ja, gekostet hat, sie genossen hat. Ich nenne das, dass die Frucht des Geistes zu genießen, das ist den Berufenen vorbehalten. In diesem Genuss stehen wir, liebe Gemeinde, liebe Freunde, die ihr den Herrn Jesus persönlich kennengelernt habt, die ihr euch bekehrt habt zum Glauben an Jesus Christus. Wir leben natürlich in einer Verantwortung oder Gott nimmt uns damit in eine Verantwortung. Ein Brief Christi zu sein zum Beispiel, 2. Korinther 3, Vers 3, die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet und geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Ein Brief Christi, der gelesen wird von jedermann, sagt er kurz davor. Das heißt, die Leute lesen uns, die schauen uns. Und Gott möchte, und das ist unsere Verantwortung heute, so zu leben, dass man Christus in unserem Leben erkennt. Der zweite Gedanke, wir sind in der Verantwortung, Glaubenswerke zu leben. In Jakobus lesen wir 2, Vers 18. Aber es möge jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, sagt Jakobus. Zeige mir bitte deinen Glauben ohne irgendwelcher Werke. Wie wird dein Glauben sichtbar, erkennbar? Und dann schreibt er weiter, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Und das setzt er dem gegenüber. Ihr Lieben, wenn wir sagen, dass wir glauben, aber aus diesem Glauben keine Werke folgen, die diesen Glauben bezeugen, dann ist das nicht weiter als nur ein Lippenbekenntnis. Und Jakobus schreibt da auch etwas weiter, dass die Dämonen, die glauben auch so und die zittern. Die sagen auch, ja, es gibt einen Gott, aber nicht weiter. Sie haben keine Werke, die aus dem Glauben an Gott kommen. Leben im Frieden und in der Heiligung. In der Verantwortung stehen wir auch. Hebräer 12, Vers 14. Jaget dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung. Das sind die zwei Dinge, die für unser Leben sehr, sehr wichtig sind. Frieden mit den Menschen zu halten. Frieden fängt bei mir und dem Herrn an. Bei mir und meinem Nächsten, in meinem ganz, ganz nahen Umfeld. Familie, Frieden in der Gemeinde, Frieden im Beruf, Arbeitsstelle und geht das weiter. Und der Heiligung, das heißt enge Beziehung mit dem Herrn, sich füllen lassen mit dem Geist Gottes immer wieder und immer mehr, dass der Herr in uns sichtbar wird. Ohne welche wird niemand den Herrn sehen, so steht es geschrieben. Wenn man das so zusammennimmt, dann kann es vielleicht bisschen kompliziert scheinen. Was ist denn so, wir sind Christen, wir sind wiedergeboren, wir haben den Herrn kennengelernt. Was müssen wir denn alles so erfüllen im Leben? Ich finde, in einem Lied wird das sehr, sehr knapp und sehr deutlich zusammengefasst und wirklich das Allerwichtigste zusammengenommen. Das Lied ist der Psalm 37, Vers 37. Psalm 37, kann man sich gut merken. Da steht Folgendes. Bleibe fromm und halte dich recht. Denn solchem wird es zuletzt wohl gehen. Das ist eigentlich so die Zusammenfassung und auch die Konsequenz, würden wir sagen, die Folge aus dem guten, aus dem richtigen Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Bleibe fromm und halte dich recht. Konsequenz ist ein Wort, was vielleicht jeder versteht, nur das richtige Ausleben oder das Umsetzen dieses Wortes. Ich habe es festgestellt, in den letzten paar Wochen musste ich das sehr intensiv feststellen auf meiner Arbeit, dass das lange nicht jedermanns Sache ist und lange nicht alle Menschen verstehen heute, was Konsequenz ist. Konsequente Erziehung zum Beispiel. Ich bin jetzt in der Notbetreuung in der Schule. Distanzunterricht und so ist nicht, der normale Unterricht geht nicht. Und in der Notbetreuung habe ich einen Jungen, der ist knapp 8 Jahre alt, der Kleine. Er hält sich schon für einen Großen. Und der Junge hat die Mitarbeit, man arbeitet zurzeit nach Arbeitsplänen, so die Kinder bekommen dann so einen Plan, Wochenplan und dann müssen sie die Hausaufgaben und die Aufgaben dann erledigen und wir helfen den Kindern. Und der Kleine hat es verweigert. Er wollte einfach keine Aufgaben machen. Nun, der war ganz frisch, ich habe ihn noch so nicht gekannt. In der Betreuung, ein Tag ging das so, er hat verweigert und da half gar nichts. Positive Pädagogik, Ermutigung durch irgendwelche Versprechen und irgendwie den Versuchen dann hier und so und zu kriegen, dass er dann seine Aufgaben macht, da half nichts. Er hatte einfach keine Lust. Irgendwann habe ich festgestellt, ganz bewusst, es ist nicht so, dass er wie so ein Kind nicht weiß, wie es geht oder so. Nein, er möchte einfach nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, du, ich muss jetzt deine Eltern einladen und telefonieren, dass sie dich abholen. Weil wenn du hier verweigerst und meinen Anweisungen nicht folgst, dann müssen deine Eltern dich abholen. Dann darf ich dich hier nicht behalten. Und ich habe festgestellt, dass genau das sein Ziel war. Er wollte nach Hause. Und warum? wollte er nach Hause, weil zu Hause er machen und lassen durfte alles, was er wollte. Da gab es keine Regeln. Er musste zu Hause keine Hausaufgaben machen. In seinem Plan absolut weit nach hinten, wo Kinder 13, 14. Woche schon den Plan arbeiten, arbeitet er an dem dritten Plan gerade. Und ich dachte so, nee, das geht so nicht, das klappt nicht. Und dann hin und her, das zog sich irgendwann. Am nächsten Tag hat er dann so ein Spielzeug mitgebracht und wollte damit spielen, sollte man auch eigentlich nicht. Und dann habe ich ihm das Spielzeug einfach weggenommen. Ich sagte so, die Motivation ist dein Spielzeug. Wenn du gut arbeitest, Konsequenz, du kriegst das Spielzeug zurück. Arbeitest du nicht mit Konsequenz, das Spielzeug bleibt bei mir hier am Tisch. Und auch wenn du nach Hause gehst, er glaubt es nicht. Am Ende des Tages, er wollte sein Spielzeug haben, das gab es aber nicht. Er hat nicht mitgearbeitet, das Spielzeug blieb da liegen. Zweiten Tag passierte genau das Gleiche. So ein Tauziehen hin und her, wird er nicht. Letzte Stunde, er will nach Hause, kommt sein Spielzeug abholen, gibt es nicht, das bleibt hier. Hast nicht gearbeitet, kein Spielzeug. Konnte es nicht verstehen, wie sowas geht. Dritten Tag irgendwann, mein Kollege, der war bei mir, wir saßen dann zusammen, haben das Ganze zusammen beobachtet und er hat gesehen, wie das so alles läuft. Und irgendwann am dritten Tag fing er an zu arbeiten. Man merkt, er hat seinen Plan bearbeitet, den er gerade so machen sollte, seine Arbeitsblätter. Und wo dann letzte Stunde, Schulschluss, wollte er gehen und ich hatte ihn dann eingeladen. Er hatte von seinem Spielzeug vergessen. Er kommt dann zu mir, ich sage, hast du gearbeitet? Zeig mal. Ja, zeigte mir dann so seinen Plan, was er dann gemacht hat, seine Arbeitsblätter. Ich sage, heute hast du gut gearbeitet. Was ist die Konsequenz? Ich sage, hier, du hast dein Spielzeug wieder. Ihr hättet die Augen und dieses Kind sehen sollen. Er hatte plötzlich was gelernt. Er hatte das vergessen schon und rechnete nicht damit, dass es wirklich möglich ist, dass er auch was zurückbekommt. Er hat sein Spielzeug wiederbekommen. Ich war sehr froh, dass am Ende dieses Kind irgendwie ein Stück weit angefangen hat zu lernen, dass jede Aktion immer eine Reaktion hat. Das heißt, auf alles, was wir tun, wird irgendwann eine Konsequenz folgen. Ich hoffe, dass jeder Erwachsene heute, und ich meine, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir Erwachsene es wirklich begreifen und verstehen, dass unser Leben, unsere Verantwortung, in der wir stehen, auch Konsequenz haben wird. Heuchelei ist der nächste Gedanke, den Amos hier schreibt, niederschreibt. Heuchelei bezeichnet ein moralisch-ethisch negativ besetztes Verhalten, bei dem eine Person nach außen hin ein Bild von sich vermittelt, das nicht ihrem realen Selbst entspricht. Nach außen hin ein Bild, was dem realen Selbst nicht entspricht. Das ist Heuchelei. Das ist die Begriffserklärung, wie wir das in den Lexikern finden. Klingt sehr sanft, würde ich sagen, recht milde formuliert. Im Grunde ist Heuchelei immer Betrug. Es ist Lüge. Jemand lügt und versucht gerade etwas vorzutäuschen, was nicht da ist. Ihr Lieben, einen frommen Schein vorzutäuschen, da wo keine Frömmigkeit vorhanden ist oder vielleicht sogar absichtlich gemieden wird, ist geistliche Heuchelei. Genau das passierte in Israel zur Zeit Amos. Geistliche Heuchelei. Die reichen Leute und Anführer Israels mochten es. Wir lesen Amos 4, Vers 4. Geht nur nach Bethel und sündigt, sagt Gott. Und in Gilgal sündigt noch mehr, bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Verbrennt nur gesäuerte Dankopfer und ruft freiwillige Gaben aus, dass man es höre. Denn so habt ihr es gern, ihr Kinder Israel, spricht Gott, der Herr. Opfern, so tun, als ob sie wirklich die geistlichen Leute sind, so dass alle es auch wirklich sehen. Sagt Gott, so habt ihr es gern. Sie sündigen ganz offensichtlich, unterdrücken die Armen aufs Härteste und im nächsten Moment beten sie Gott an und bringen Opfergaben. Es kommt noch härter, Vers 1 im vierten Kapitel. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Basan, auf den Bergen von Samaria. Und das sagt Gott den reichen Frauen der Zeit hin, den Frauen der Elite zu der Zeit Israels. Es ist ziemlich hart. die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt und euren Herren sagt, gebt her, dass wir zechen, Luther übersetzt, dass wir, lasst uns saufen. Reichen Frauen durch ihre Männer berauben die Armen und von diesem Geld oder auf dieses Geld oder damit möchten sich vergnügen. Das sind wirklich Umstände, die sehr, sehr daneben lagen. Etwas vorzutäuschen, was nicht da ist, ist Sünde, ihr Lieben. Gott sieht, was wirklich vorhanden ist. In seiner großen Gnade, in seiner wirklich großen Gnade, versucht Gott manchmal die Dinge aber in uns zurechtzurücken, zurechtzustellen. Er mahnt die Menschen und weist die Menschen auf diese Dinge hin. Da passt was nicht. Da geschieht gerade Heuchelei. Das ist nicht vorhanden, was du vortäuschst. Durch Umstände, durch verschiedene Dinge macht Gott darauf aufmerksam. Wir lesen im vierten Kapitel ist das beschrieben vom Buch Amos. Da sagt er, ich habe, und das wiederholt er mehrmals, ich habe euch Hunger geschickt. Ein Umstand, der ziemlich schlimm ist. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. Dann sagt er weiter, ich habe den Regen weggehalten. Ich habe ein Acker beregnen lassen, den anderen nicht. Ich habe Wassermangel geschickt. Ich habe Dürre geschickt. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. Ich habe Getreidebrand geschickt. Ich habe Raupen geschickt. Die fraßen alles weg, was da gewachsen war in euren Gärten. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. Das sagt er mir wieder. Ich schickte die Pest, tötete eure junge Mannschaft mit Schwert, ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nase steigen. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. Ich ließ Zerstörung zu. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. Und weil das so ist und du es so machst, Israel, und jetzt sagt er einen Satz, der wie so ein Stempel sitzt, so bereite dich und begegne deinen Gott. Weil du das so machst, so mache dich bereit, jetzt deinen Gott zu begegnen. Wie oft habe ich dich gemahnt, Dinge und Umstände zugelassen, damit du anfängst nachzudenken und dich zu mir bekehrst, dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. So bereitet euch nun, euren Gott zu begegnen. Ich kann mich noch sehr gut an die Gebete meiner Großeltern und meiner Eltern erinnern. Und ganz besonders sitzt mir in meinen Ohren wirklich das Gebet meiner Großmutter väterlicherseits. Die war eine Zeit lang lebte sie bei uns zu Hause, noch drüben in Russland. Und ich habe ihre Gebete oft gehört, denn sie hat laut immer gebetet. Und ein Satz, der kaum gefehlt hat in ihren Gebeten, das ist bis heute noch sehr präsent, das war immer der Satz, Herr, mach mich bereit, dich zu begegnen. Jeden Abend und jeden Morgen war sie in dem Bewusstsein, dass ihr Leben plötzlich zu Ende sein kann. Ihr Lieben, das kann uns allen passieren. Vor kurzem wurde ein junger Mann in Lemgo beerdigt. Ich meine, 26 war der Mann. Oder irgendwie noch jünger, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das war ein junger Mann. Wie viele Leute sind heimgegangen? Wie viele Leute begegnen ihren Gott in dieser Zeit, in Zeiten der Pandemie? Aber auch so, sich bewusst sein, dass wir Gott jeden Augenblick begegnen können. Sich bereit machen, Gott zu begegnen, heißt Frieden mit Gott und Menschen zu haben. Buße zu tun über Dinge, Gewohnheiten, die Gott missfallen. Es bedeutet, Sünde zu bekennen und um Vergebung zu bitten. In Ordnung zu bringen, wenn man gegen jemanden gesündigt hat. Und das ganz persönlich zu machen. So, dass wir ganz genau da, wo wir es, ich sage das mal so im heutigen Deutsch, verbockt haben oder vermasselt haben, genau da die Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist gar nicht so lange her, so ein, zwei Monate her, da bekam ich einen Besuch von einem meiner Schüler von früher. Ein recht guter Schüler, Akkordeon, Klavier, ein sehr begabter junger Mann. Und es hat mir immer sehr viel Freude bereitet, mit dem jungen Mann zu arbeiten. ist jetzt älter, wollte auf eine Missionsreise gehen und er kam und bittet um Vergebung. Ich habe erst nicht verstanden, bei uns war doch alles gut zwischen uns, was darf ich vergeben oder du hast mich mit nichts beleidigt. Ja, sagte er, ich habe Schlechtes über dich gesprochen, ich habe einfach einen schlechten Ruf verbreitet, war unbegründet und ich habe es aber getan, weil mir ein paar Dinge einfach nicht gefielen und sowas, bitte vergib mir. Ich möchte bereit sein, Gott zu begegnen, jeden Moment. Ich weiß, wo er das sagte, ich musste mich selbst an meine Nase fassen. Wie leicht ist das mir passiert, einen Kommentar abzulassen über jemanden, der mich beleidigt hat, auch vielleicht zu Unrecht, ganz egal. Aber ich hatte kein Recht, das zu tun. Das tut mir bis heute leid, wirklich. Geht es dir vielleicht auch so? Ihr Lieben, wir sollen uns bereit machen für die Begegnung mit unserem Gott. Das lehrt Amos hier in seinem Buch. Gott sagt weiter, Amos 5, Vers 4, suchet mich, so werdet ihr leben. Ein Satz, den er wirklich mehrfach wiederholt und seinem Volk immer wieder das in Aussicht stellt. Suchet mich, so werdet ihr leben. Aber das Volk hört nicht. Und dann steht geschrieben, darum muss der Kluge schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Dieser Ruf und das Mahnen durch Menschen, durch Personen, kann aufhören. Es kann einen Moment geben, wo der Kluge aufhört zu reden. Ihr Lieben, wenn ich heute so in die Situation schaue, Politik, Wissenschaft, die ganzen Umstände, die jetzt gerade in der Pandemiezeit so laufen, das große Hin und Her, was wir so erleben, wie das Ganze bestellt ist, manchmal kommt bei mir auch so die Frage auf, wo sind denn die Klugen? Warum schweigen die? Denn manche Dinge sind so offensichtlich, wie mein Kollege sagt, male den Sachverstand von diesen ganzen Dingen, die so passieren, einfach so in ein paar Bildern hier und dann setzt da mal ein ganz kleines Kind hin und sag mal dem Kind, zeige bitte auf diesen Bildern, was du für richtig hältst. Und wenn das Kind einfach so macht und sagt, das halte ich für richtig, tu es so und es wird weiser sein als manche eine Entscheidung, die da getroffen wird. Ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, kann man so und so sehen. Wir haben dann so ein bisschen darüber diskutiert und gesprochen. Aber im Großen und Ganzen bleiben die Klugen, die schweigen. Und warum? Weil in einer bösen Zeit selten auf einen klugen Menschen gehört wird. Es ist einfach so. Das war schon vor 800 Jahren vor Christus so, zur Zeit des Propheten Amos. Denn er schreibt das in seinem Buch. Den dritten Gedanken, das Klagelied, was Amos über Israel und seinen Zustand singt, im fünften Kapitel finden wir das. Er singt darüber, dass Unterdrücker in Israel herrschen und ihr Unwesen treiben. Er singt sein Lied über den Tag des Herrn, der ein Tag des Gerichts sein wird. Denn viele Menschen haben auf den Tag des Herrn gewartet und hofften, dass es ein heller, ein schöner Tag sein wird. Und er sagt und singt, sagt nein, er wird schlimm und dunkel sein. Es wird so sein, als würdest du vom Löwen weglaufen, von einem Löwen gejagt werden, weglaufen und ihn die Pfoten oder ihn direkt auf einen Bären zulaufen, was nicht besser ist als Schicksal. Er sagt, es ist so, als würde man vom Felde zurückkommen, heile und würde sich in seinem Haus an die Wand anlehnen, um auszuruhen und da würde man von einer Schlange gebissen oder gestochen werden. So wird der Tag des Herrn kommen. Er singt weiter, immer wieder ruft er zu, suchet den Herrn und nicht das Böse. Und dann irgendwann, Kapitel 5, Vers 21, da sagt er, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir gleich euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich kein Gefallen daran. Und euer Dankopfer von Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu nur weg von mir das Geplär deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich gar nicht hören. Dann aber wiederum kommt wie so ein sehnsüchtiger Wunsch, wie ein tiefer, und so wie so ein Ausblick, den er sich wünscht. Er sagt, es soll aber das Recht daherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Das soll in Israel kommen. Das ist Gott wirklich wichtig. Recht, das Wort Mishpat, bedeutet das Eintreten gegen Ungerechtigkeit. Dass jemand wirklich aktiv wird gegen die Ungerechtigkeit, sie nicht dulden mag und wirklich sich aufhebt dagegen. Und Gerechtigkeit, Tzedakah, das heißt Gleichheit schaffen, indem man, wie man die Menschen behandelt, ganz unabhängig von ihren sozialen Unterschieden. Einer ist ein Reicher, der andere ist ein Ärmer, aber behandeln muss man die Menschen gleich. Das ist die wahre Anbetung Gottes und worauf Gott einen besonderen Wert legt. Wahre Anbetung also führt immer zu Recht, zu Gerechtigkeit und zu Nächstenliebe. Das ist das, was Gott mag und was er praktiziert. Wir haben das heute in der Kindergeschichte so gut gehört. Wie er durch seinen Propheten gewirkt hat, hat Menschen geholfen. Das ist wahre Anbetung Gottes. Das sollen wir leben. Und der letzte Punkt, der letzte Gedanke, das Gericht Gottes über Israel wird angekündigt. Sein Gericht über Israel beginnt Gott hier bei den sorglosen, übermütigen und selbstsicheren, vornehmen Leuten in Israel. Eine große Gefahr für wohlhabende und selbstsichere Menschen liegt gerade darin, dass sie die Not eines Bedürftigen nicht kennen. Und wer die Not nicht kennt, ist in der Gefahr, sich von Gott zu entfernen. Denn die Not bringt den Menschen näher zu Gott. In der Regel ist das so. Sie haben keine Angst. Sie sind in der Regel über den wirklichen Bedarf versorgt. Sie sind in der Lage, etwas zu besorgen, zu entsorgen, zu tun und zu lassen, was sie gerade möchten. Sie können sich fest Freizeitprogramme leisten, von denen ein armer Mensch nicht einmal wagt zu träumen. Der Wohlstand, die Schwelgerei bringt oft den Menschen weit weg von Gott. Das erklärt Gott durch Amos im 6. Kapitel seines Buches. Die sorglosen, übermütigen, selbstsicheren Herren oder vornehmen Leuten, sie meinen weit weg sein vom bösen Tag. Das heißt weit weg davon, dass sie Böses tun. Sie tun ja keine Sünde. Es ist ja nicht schlimm, reich zu sein. Ist das vielleicht auch nicht. Aber was daraus folgt, die Tatsache, also sie trachten nach Frevelregiment. Sie machen also unehrliche Geschäfte, unlautere, unsaubere Geschäfte. Sie lassen sich unangemessen und schwelgerisch teure Möbel und Einrichtungen machen, was sie eigentlich nie selbst voll gebrauchen können. Sie leben Essgewohnheiten vom Feinsten und vom Teuersten, lassen sich feiern und ehren, erdichten für sich selbst Lieder, wie David das mal gemacht hat, so sagt Amos. Sie vergnügen sich und pflegen ihre Körper über Massen und vom Teuersten. Aber, und das ist das Problem dieser Leute, das eigentliche Problem, sie kümmern sich überhaupt oder nur sehr gering um die wirklich Bedürftigen. Um die Menschen, die es wirklich nötig haben und Not haben, für sie hat man kein Auge mehr, man sieht es nicht mehr. Gott vollstreckt das Gericht an das Volk Israel durch die Assyrer, das lesen wir, und später können wir das nachlesen in anderen Büchern. Das gesamte Nordreich endete nur wenige Jahrzehnte später, circa 722 vor Christus, mit der assyrischen Gefangenschaft. Entschuldigung. Gemeinschaft wäre schön, Gefangenschaft ist schlimm. Ihr Lieben, was nehmen wir heute aus diesem zweiten Abschnitt des Buches mit für uns? Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Die Zusammenfassung, die möchte ich gerne dem Geist Gottes überlassen. Er wird jeden, der es aufrichtig wünscht und will, etwas mitnehmen, sich etwas sagen lässt, der ein offenes Herz hat. Gott wird heute zu dir persönlich ganz, ganz deutlich sprechen und dir etwas ans Herz legen, was für dich wichtig ist. In diesem Abschnitt sprach Gott heute sehr viel an vornehme Leute, an die Verantwortungsträger, aber ganz sicher auch an die Gemeinde und an jeden gläubigen Menschen, jeden gläubigen an Jesus Christus Menschen. Berufung, Verantwortung, Konsequenz. Gott hasst Heuchelei, Unaufrichtigkeit. Der äußere Gottesdienst tut es nicht immer, sondern Recht, Gerechtigkeit, Nächstenliebe. Das ist das, was Gott sehr wichtig ist und was wahre Anbetung ist. Warnung an die wohlhabenden Menschen, sich richtig zu verhalten und an den Bedürftigen zu denken. Und alles in allem aber, lasst uns heute vielleicht diesen Vers mitnehmen. Bleibe fromm, oder wie Amos es hier sagt, suche den Herrn. So sagt er es mehrmals in diesem Abschnitt. Und halte dich recht, denn solchem wird es zuletzt wohlgehen. Und damit möchten wir in die nächste Woche gehen. Gott segne uns im Nachdenken. Vielleicht wird dir jemanden von uns aufs Herz legen, dieses Buch mal diese Woche noch mal gründlicher zu lesen und etwas tiefer hineinzuschauen. Da gibt es noch so viele Gedanken, die wir einfach der Zeit wegen jetzt nicht ansprechen können. Das sind so die wichtigste, die größte Zusammenfassung oder eine ganz grobe Zusammenfassung von den Dingen, die da vorhanden sind. Gott möge euch bewegen, möge euch segnen. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Lasst uns die Anwesenden hier aufstehen und stille werden vor unseren Geräten zu Hause. Unser himmlischer Vater, wir sind dir herzlich dankbar für dein Wort. Danke dir, Herr, dass du uns in dein Wort hineinnimmst, dass du durch die Gleichnisse, durch Geschehnisse in deinem Volk, der Gemeinde, Geschehnisse mit Propheten zu uns auch heute redest. Du mahnst uns und du machst uns klar, dass die Berufung wirklich Verantwortung hat und wir leben heute. Wir sind von dir berufen, erkauft. Und sind deine Kinder, Herr, du nimmst uns in Pflicht, wir wissen es, Herr, und wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, dass du uns Kraft schenkst, aber vor allem einen Willen und ein tiefes Verlangen schenkst, danach wirklich ein klarer Brief Christi zu sein. Wirklich die Geistes, also aus dem Glauben, aus deinem Geist gewirkte Werke zu leben, Herr, dass du uns lehrst, in der Heiligung zu leben, Frieden zu haben mit den Menschen und wirklich so zu wandeln, dass wir ja fromm bleiben und uns recht halten. Bitte segne uns darin, segne uns im Nachdenken, segne uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, aber auch jeden persönlich, der jetzt zugeschaltet ist und vielleicht auch nicht zu dieser Ortsgemeinde gehört. Bitte dich, dass du den Menschen nahe bist in dieser Zeit, in dieser nicht einfachen Zeit und uns wirklich den Ausblick auf dich immer wieder frei hältst, Herr, und dass wir in dieser Freude der Erlösten, deiner Kinder, leben können, glücklich sein können, auch wenn wir vielleicht so privat, persönlich jetzt auf Distanz leben, Herr. Segne uns darin. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen.